Ja, ihr Lieben, wir kommen heute zu unserem dritten und letzten Abend mit dem Thema geistlicher Gemeindebau und das Buch Nehemia. Ich fand es schön, dass dieses Lied ausgewählt wurde. Es hat uns noch einmal erinnert an manches, was wir auch schon in den vorhergehenden beiden Abenden aus dem Wort Gottes erwähnen durften, nämlich, dass die Gemeinde ein geistliches Haus ist, ein geistlicher Tempel Gottes, in dem Gott wohnen möchte, ein heiliges Haus. Das haben wir miteinander betrachtet. Wir haben miteinander auch betrachtet, dass letztlich der Herr Jesus selber dieses Haus baut und auch bauen muss. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich die Bauleute umsonst, heißt es im Wort Gottes, Psalm 127. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns auch wieder erinnern dürfen an diesem Abend, dass es nicht darum geht, dass wir Gemeinde bauen, nach unseren Vorstellungen, mit unseren eigenen Kräften, sondern dass es darum geht, dass der Herr Gemeinde baut und dass er uns als seine Gehilfen und Mitarbeiter gebrauchen will. Wir haben das letzte Mal auch festgestellt und auch das vorletzte Mal schon, dass es da einen Plan gibt. Das wurde auch in dem Lied erwähnt, dass wenn diese Arbeit wirklich gesegnet und gut vorwärts gehen soll, dass dann der Herr selber die Planung für uns machen muss, dass er jedem auch den Platz zuweisen muss, an dem er in diesem Bau der Gemeinde dient. Es war uns auch wichtig, ich möchte es auch nochmal wiederholen und bestärken, dass es kein Kind Gottes gibt, keinen lebendig gemachten Stein, um in diesem Bild aus dem 1. Petrus 2 zu bleiben, der nicht irgendeine Funktion und eine Aufgabe in der Gemeinde Gottes, in diesem Tempel und auch in diesem Bau hätte. Ja, es ist nicht jeder berufen, Baumeister zu sein. Es ist nicht jeder berufen, die Vorarbeiterfunktion auszuführen. Ja, es gibt sehr viele Dienste, die ineinandergreifen müssen, damit eine Gemeinde gebaut wird. Darunter sind auch solche, die vielleicht von den Menschen nicht so sehr hochgeschätzt werden und nicht so sehr gesehen werden. Und doch sind sie wichtig. Und doch ist es auch da wichtig, in welchem Geist, in welcher Gesinnung wir diese Dienste tun, damit wirklich der Herr geehrt wird und damit dieser Gesamtbau vorwärts gehen kann. Das waren so Dinge, die wir uns die letzten beiden Male vor Augen geführt haben und die es vielleicht auch ganz gut ist, dass wir sie uns neu vor Augen stellen für diesen Abschlussvortrag. Ich möchte heute einfach zwei Abschnitte aus dem Buch Nehemia noch einmal näher betrachten, die uns wertvolle Lektionen auch für den Gemeindebau geben können und möchte dann einfach auch noch einmal anhand des Epheserbriefes so einiges Grundsätzliche zu dieser Aufgabe des Gemeindebaus sagen. Am Anfang wollen wir vielleicht einfach noch mal das 4. Kapitel des Buches Nehemia aufschlagen. Und dieses Kapitel noch mal miteinander lesen. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr. Wir haben das letzte Mal schon nebenbei behandelt, dass das also ein heidnischer, wahrscheinlich Unterstatthalter war, also ein Diener der persischen Könige, der in der Nachbarprovinz zu tun hatte und eingestellt war und der diesem Aufbauwerk feindselig gegenüberstand, zusammen mit anderen, die auch bei ihm waren. Ja, er wurde zornig und ärgerte sich sehr über dieses Bauvorhaben. Und er spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und dem Heere von Samaria und sagte, was machen die ohnmächtigen Juden? Wird man es ihnen zulassen? Werden sie opfern? Werden sie es an diesem Tag vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder beleben, da sie doch verbrannt sind? Und Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach, was sie auch bauen, wenn ein Fuchs hinaufstiege, so würde er ihre steinerne Mauer auseinanderreißen. Höre, unser Gott, denn wir sind zur Verachtung geworden, und bringe ihren Hohn auf ihren Kopf zurück und gib sie dem Raube hin in einem Land der Gefangenschaft. Und decke ihre Ungerechtigkeit nicht zu, und ihre Sünde werde nicht ausgelöscht vor deinem Angesicht. Denn sie haben dich gereizt angesichts der Bauenden. Aber wir bauten weiter an der Mauer, und die ganze Mauer wurde bis zur Hälfte geschlossen, und das Volk hatte Mut zur Arbeit. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber und die Ammoniter und die Astoditer hörten, dass die Herstellung der Mauern Jerusalems zunahm, dass die Risse sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie verschworen sich alle miteinander zu kommen, um gegen Jerusalem zu streiten und Schaden darin anzurichten. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten aus Furcht vor ihnen Tag und Nacht Wachen gegen sie auf. Und Juda sprach, die Kraft der Lastträger sinkt und des Schuttes ist viel und so vermögen wir nicht mehr an der Mauer zu bauen. Unsere Widersacher aber sprachen, sie sollen es nicht wissen, noch sollen sie es sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk Einhalt tun. Und es geschah, als die Juden, welche neben ihnen wohnten, kamen und uns wohl 10-mal sagten aus allen Orten her, kehrt zu uns zurück. Da stellte ich an niedrigen Stellen des Raumes hinter der Mauer an nackten Plätzen, da stellte ich das Volk auf nach den Geschlechtern mit ihren Schwertern, ihren Lanzen und ihren Bogen. Und ich sah zu und machte mich auf und sprach zu den Edlen und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt des Herrn, des Großen und Furchtbaren und streitet für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns kund geworden war und dass Gott ihren Rat vereitelt hatte, da kehrten wir alle zur Mauer zurück, ein jeder an sein Werk. Und es geschah von jenem Tage an, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeitete, während die andere Hälfte die Lanzen und die Schilde und die Bogen und die Panzer hielt. Und die Obersten waren hinter dem ganzen Haus Juda, welches an der Mauer baute. Und die Lastträger luden auf, mit der einen Hand am Werk arbeiteten, während die andere die Waffe hielt. Ja, also das ist vielleicht wichtig, erstmal aus diesem Kapitel. Und das Thema und die Lektion, die wir daraus ziehen können, ist, denke ich, auch für unser Gemeindeleben heute etwas sehr Wichtiges. Nämlich, Gemeindeaufbau bedeutet Kampf. Gemeindeaufbau bedeutet geistlicher Kampf. Es ist etwas, was nicht in einem neutralen Schutzraum geschieht. So war es auch damals. Es war nicht so, dass weit und breit um Jerusalem herum überhaupt niemand war, den diese Aufbauarbeit irgendwie interessiert hätte oder angegangen hätte, sondern da waren ganz in der nächsten Nachbarschaft in Samaria, das ist im Grunde ja, nur wenige Kilometer von Jerusalem entfernt, nördlich dieser Bezirk, wo später die Samariter eben auch ihren Sitz hatten. Ja, dort waren Leute, die haben sich geärgert, die wurden zornig, die haben Widerstand geleistet gegen dieses Aufbauwerk. Ja, und dazu müssen wir einfach auch jetzt im Epheser 6 einmal die neutestamentliche Lehre für die Gemeinde parallel dazu lesen, damit wir ein geistliches Verständnis bekommen und das auch richtig anwenden können auf unsere Situation der Aufbauarbeit. Ich lese die bekannte Stelle aus Epheser 6 ab Vers 10, wo es um den geistlichen Kampf und die geistliche Waffenrüstung des Gläubigen und gerade auch des Dieners Gottes geht. Ab Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Bereichen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit Bereitwilligkeit für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Mit allem Gebet und Flehen, aber betet jederzeit im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Also das ist dieser neutestamentliche Abschnitt über geistlichen Kampf. Ich denke, das ist ganz wichtig, wenn wir Gemeindebau betreiben, dann kommt es immer wieder zu Krisen und Spannungen und Schwierigkeiten. Es kommt immer wieder dazu, entweder dass von außen Menschen uns angreifen, uns Schwierigkeiten in den Weg legen, Ungläubige, Leute aus der Nachbarschaft, Stadtverwaltung, alles Mögliche kann das sein. Sehr oft aber auch kommen die Schwierigkeiten von innen. Es gibt Kämpfe und Schwierigkeiten auch in der Gemeinde. Es gibt Streitigkeiten, es gibt Dinge, wo plötzlich ein Konflikt hochgespielt wird und man denkt, jetzt ist irgendwie unlösbar, es geht nicht weiter. Ja? Es gibt wahrscheinlich nur noch die Lösung, dass die Gemeinde auseinanderbricht daran. Und das sind so Situationen, wo wir merken müssen, hier kämpfen wir nicht mit Fleisch und Blut. Hier geht es nicht nur um eine menschliche Sicht und eine menschliche Ebene, sondern wir müssen einfach wissen, wenn wir Reich Gottes bauen, wenn wir Gemeinde bauen, dann ist das etwas, was den Mächten der Finsternis überhaupt nicht gefällt. Sondern es wird Widerstand, es wird Ärger, Angriffe, Intrigen des Feindes auslösen. Das ist zwangsläufig so. Und oftmals übersieht man diese geistliche Dimension hinter den menschlichen Schwierigkeiten, vor denen wir stehen. Und das ist gefährlich. Ja? Damit wird Schaden angerichtet. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir das einfach sehen. In diesem Kampf des Gemeindeaufbaus müssen wir mit dem Widerstand des Feindes rechnen. Und der Feind lenkt und gebraucht zunächst mal Menschen. So war es hier auch, ja. Das sind Menschen gewesen, die da plötzlich ganz wütend und ärgerlich wurden, die plötzlich den Gedanken hatten, wir rotten uns zusammen, wir gucken, dass wir diese Aufbauarbeit gewaltsam zerstören und zerschlagen. Und Nehemia tut hier auch genau das Richtige. Im Grund sind es zwei Elemente und die brauchen auch wir beim Gemeindebau. Nämlich das eine ist, dass er betet, denn er weiß, dass gegen solche Mächte, gegen solche Feinde, die ja auch militärisch überlegen waren, die Juden waren ja ein schwaches Häuflein, da nutzen keine menschlichen Mittel, keine menschlichen Schutzmaßnahmen und Gegenstrategien, sondern da hilft es nur, wenn man wirklich zu Gott betet und wenn man die Hilfe und die Rettung vom Herrn erwartet. In all diesen geistlichen Kämpfen gilt im Grunde dieses geistliche Prinzip, was wir im Alten Testament schon finden, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ja, es geht also auch überhaupt nicht darum, auch in Epheser 6 nicht, so wie es zum Beispiel in charismatischen Kreisen gelehrt wird, dass man sagt, ja, es gibt kein Gemeindewachstum und es gibt keine Erfolge im Gemeindebau, wenn man nicht die Dämonen anspricht und bindet und vertreibt aus dem Territorium und da praktisch gegen den Satan einen regelrechten Krieg anfängt. Ja, geistliche Kriegsführung nennen das die charismatischen Lehrer. Und das ist eine verhängnisvolle Irrlehre. Das ist etwas ganz Gefährliches, was letztlich die Leute, die das betreiben, noch mehr in Verstrickung der Finsternis hineinbringt. Ja, da steht gar nichts davon, dass wir den Satan angreifen soll. Sondern hier in Epheser 6 gilt es um eine Verteidigung, geht es um einen Verteidigungskampf. Und interessant ist, dass da zunächst einmal auch bei Kampf das Wort für Ringkampf benutzt wird, ja, und dementsprechend die Kunstgriffe des Teufels. Hier geht es also nicht um eine militärische Schlacht, sondern hier geht es eigentlich um einen Einzelkampf, wo der Feind versucht, den Diener Gottes aufs Kreuz zu legen, ja, und zu Fall zu bringen, ne? So wie im Ringkampf, ne? Wenn dann die Schultern den Boden berührt haben, dann ist aus, ja, dann ist der Sieg gewonnen. Und es geht darum, standzuhalten, sich zu behaupten, sich nicht zu Fall bringen zu lassen, ja. Das ist eigentlich das Ziel dieses Kampfes, dass man diesen feindlichen Angriffen sozusagen, dass man sie unter dem Schutz Gottes, in der Bewahrung Gottes, in dem Blick auf den Herrn und seinen Sieg übersteht, ihnen standhält und sich nicht irre machen lässt. Und von daher auch hier das Entscheidende, das Gebet, der Blick auf den Herrn, der allein den Sieg schenken kann und der allein auch die Machenschaften der Feinde zunichte machen kann. Ja. Mose hat, wenn das Lager aufbrach, gebetet, Herr, ja, geh du uns voran und zerstreue die Feinde vor deinem Angesicht her, ja, sinngemäß. Also das ist eigentlich auch das Gebet, die Glaubenshaltung, die wir einnehmen sollten, dass der Herr Jesus unseren Weg bahnt, uns die Schwierigkeiten wegräumt, diesen Widerstand des Feindes bricht. Denn von ihm heißt es ja im ersten Johannesbrief, dass er gekommen ist, um die Werke des Teufels zunichte zu machen, zu zerstören. Er hat es getan am Kreuz. Er hat den Feind ausgezogen, seiner Waffen und Rüstung entledigt und im Triumphzug umhergeführt. Ja, das ist diese Siegesposition, von der aus wir im Neuen Testament sozusagen ruhig und gelassen im Glaubensblick auf den Herrn diesen Angriffen widerstehen können, ohne dass wir uns in eine Schlacht, in eine Angriffsschlacht gegen die Finsternismächte einlassen, die letztlich Spiritismus ist. Ja, das Bannen von Geistern ist eine der Zaubereisünden, die in 5. Mose 18 für das Volk Gottes eindeutig verboten waren. Ja, und das gilt auch heute noch. Ja, wir können nicht die Geister binden und bannen und wegtreiben. Das ist völliger Unfug. Ja, sondern wir können bei den geistlichen Angriffen, die wir erleben, den Sieg Jesu Christi im Glauben festhalten und widerstehen, bis der Feind ablassen muss von uns. Ja? Und das Zweite, was wir eben auch so schön finden in diesem Abschnitt und was wir auch brauchen, das ist diese geistliche Wachsamkeit. Ja? Also von diesem Zeitpunkt an hat Nehemia es so angeordnet, dass es nicht nur Bauleute gab, ja? Sondern da gab es Leute, die haben im Hintergrund mit der Waffe in der Hand aufgepasst, falls der Feind einen Angriff starten konnte. Ja? Und es gab sogar Leute, die haben mit der einen Hand gearbeitet, mit der anderen Hand hatten sie die Waffe in der Hand. Das heißt, sie waren bereit, für jeden Angriff sofort zu reagieren. Und ich denke, das ist etwas, was ganz wichtig ist, ja, auch im Gemeindebau, dass wir wissen, wir müssen damit rechnen, dass der Feind angreift. Ja, wir brauchen keine hysterische Angst davor zu haben. Wir müssen auch nicht ständig hinter allem ein Wirken des Teufels vermuten. Das ist auch eine überzogene und falsche und ungeistliche Denkweise, aber wir müssen ganz nüchtern damit rechnen, wir tun hier ein Werk, das gefällt dem Feind nicht. Letztlich wird ihm Territorium geraubt und wem gefällt es schon, welchem Machthaber und Herrscher. Ja? Aber wir brauchen im Grund ganz ruhig nur mit dem vollbrachten Sieg des Herrn Jesus rechnen. Und wenn wir in dieser Glaubensstellung bleiben und uns davon nicht rausbewegen lassen, dann werden wir diesen Sieg auch sehen. Das ist gar keine Frage. Ja? Was nicht bedeutet, dass der Feind nicht manchmal wirklich auch, sagen wir mal, betrübliche Einzelschlachten gewinnt, bevor dieser Sieg letztlich dann vollbracht und hinausgeführt werden kann im Gemeindebau. Ja? Das muss man auch sehen. Ja? Und manchmal gibt es tatsächlich auch Niederlagen der Bauenden. Ja? Wenn da nicht wirklich im Glauben und in der geistlichen Haltung entsprechend reagiert wurde. Das wird ja hier auch deutlich gemacht in Epheser 6, was das bedeutet, dass wir diese volle geistliche Waffenrüstung brauchen, um im Kampf bestehen zu können. Wenn da ein Teil fehlt, ja, wenn da also ein Soldat in die Schlacht gezogen ist und hat vergessen, seinen Brustpanzer anzuziehen, ja, dann war er sehr gefährdet. Ne? Dann war die Wahrscheinlichkeit groß, dass irgendjemand diese wunde Stelle ausnutzt und ihm da einen Pfeil reinjagt und da kann er überhaupt nichts machen. Ja? Er brauchte jedes Teil seiner Rüstung, um wirklich im Kampf geschützt zu sein. Und so ist es mit uns auch. Ja? wenn wir wirklich den Sieg haben wollen, auch in diesen Angriffen des Feindes, dann brauchen wir die volle Waffenrüstung, ja, die letztlich uns in Christus gegeben ist, ja, damit wir wirklich den Sieg erringen können. Also das ist, denke ich, wichtig, dass wir das sehen. Dieser geistliche Kampf, der ist was ganz Normales, der ist uns gegeben. Und wenn also Gemeindekrisen aufbrechen, dann müssen wir immer auch irgendwo diese Dimension mit beachten. Ja? Und es ist wichtig, dass wir auch ganz nüchtern sehen, auch Gläubige kann der Feind gebrauchen, um Zerstörung anzurichten. Der Herr Jesus hat es uns sehr deutlich gelehrt, indem er ausgerechnet zu Petrus sagen musste, weiche hinter mich, Satan, denn du denkst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Ja? Also einer seiner engsten Jünger hatte sich an einem ganz bestimmten Punkt durch eine menschliche Denkweise, durch Leidensscheu, durch eine fleischliche, falsche, ungeistliche Haltung benutzen lassen, dass der Satan den Herrn Jesus durch ihn versucht hat. Schone dich doch. Das widerfahre dir nur nicht. Ja? Das heißt also, niemand von uns ist davon völlig sicher, dass der Feind ihn nicht in einer geistlich schlechten Haltung, in einer Zeit, wo er vielleicht ungeistlich ist oder überhaupt nicht so mit dem Herrn verbunden ist, ja, benutzen könnte, um Schwierigkeiten, um Entmutigung, um Streit, Zwistigkeiten zu sehen. Das muss uns selber demütig machen und wachsam machen. Ja? Dass wir also wissen, wir haben, wenn wir dem Herrn zur Auferbauung dienen wollen, steht auch die Herausforderung vor uns, dass wir selber in einer geistlichen Herzenshaltung mit dem Herrn leben, dass wir wachsam sind. Ja? Denn wo fängt denn das an, dass der Feind uns gebrauchen kann, um andere zu schädigen und zu entmutigen? Das fängt in unserem eigenen Herzen an. Ja? Erst einmal muss der Feind uns zum Beispiel bittere, rebellische Gedanken einimpfen können. Ja? Wenn Petrus in einer wirklich geistlichen Haltung gewesen wäre, dann hätte er selber gemerkt, hoppla, der Gedanke, der kann nicht vom Herrn sein, ja, den möchte ich auch gar nicht an irgendjemand weitergeben. Ja, das ist jetzt natürlich ein menschliches Beispiel, das können wir dem Petrus nicht veranlassen, aber jetzt mal auf uns bezogen, ja, wenn wir merken, dass wir zum Beispiel in einer bestimmten Situation in der Gemeinde von mir aus anfangen, innerlich zu kochen und wütend und aggressiv zu werden und da quellen Emotionen hoch, wir merken plötzlich, wir sind ja parteilich, ja, dann ist es eigentlich die Aufgabe, dass wir damit zum Herrn gehen, bevor das irgendwie weitergeht, was da in uns hochkommt, ja, was der Feind an Feuer in uns angezündet hat, sage ich mal ganz scharf, ja, dass wir es dem Herrn abgeben, dass wir es in den Tod geben, dass wir erst gar nicht es so weit kommen lassen, dass unsere Zunge von diesem Feuer entzündet wird und es dann an andere weitergetragen wird, was der Feind über unsere Gedankenwelt in unser Herz reinpflanzen wollte. Ja, das ist diese geistliche Wachsamkeit, dass jeder von uns, wenn man merkt zum Beispiel, jetzt plötzlich kommen da Gedanken, die wollen mich gegen einen bestimmten Bruder oder eine bestimmte Schwester aufhetzen. Das gibt's manchmal, ja. Dass man plötzlich ganz wütende, bittere, anklagende Gedanken bekommt und da plötzlich eine ganz einseitige Sicht bekommt, ja. Und wenn man dem nachgibt und das Ganze nährt und pflegt, ja, dann wird da draus unter Umständen eine handfeste Krise in der Beziehung zu einem Bruder oder einer Schwester. Ja? Wenn man aber wachsam ist und merkt, Moment mal, was sind denn das für Gedanken, die sind doch nicht aus dem Geist Gottes, ja? Und widersteht dem, dann kann der Feind seinen Versuch, jetzt jemanden zu benutzen, um Streit und Schwierigkeiten reinzutragen in die Gemeinde, nicht ausführen, ja? Dann ist er besiegt, dann ist der Versuch am Ende. Ja? Und so sollte es sein, dass die feurigen Pfeile und die Verführungen und verkehrten Dinge, die Angriffe des Feindes eigentlich bei uns selber schon gestoppt werden. Und nicht erst, wenn ich sie an 20 andere weitergetragen habe und das Ganze sich schon zu einem kleinen Brand ausgeweitet hat und man es erst dann stoppen kann. Das ist oft dann schwieriger. Ja? Und damit müssen wir ganz nüchtern rechnen. Der Feind wird versuchen, auch von innen her Schwierigkeiten zu säen. Im Kapitel 4 sehen wir auch schon beispielhaft, eine von diesen Methoden des Feindes, Das ist noch vielleicht die harmloseste. Nämlich, der Feind baut Widerstände auf. Ja? Wir arbeiten, wir kommen vorwärts, ja? Und plötzlich wird alles ganz zäh und schwierig. Und die eine Schwierigkeit kommt und das andere Hindernis tut sich auf. Und plötzlich merkt man, irgendwie geht es nicht weiter. Ja? Irgendwie treten wir auf der Stelle. Man ist frustriert, man ist entmutigt. Und dann kommt so, wie es hier bei den Leuten aus Juda war, wo sie sagen, ja, unsere Lastträger haben keine Kraft. Es ist so viel Schutt noch hier. Wir sehen überhaupt nicht drüber raus. Wie sollen wir das überhaupt je schaffen? Wir können einfach nicht mehr weiterbauen. Hilft nichts, war doch nichts. Können es bleiben lassen. Ja? Das ist Entmutigung, Resignation, Rückzug. Schon alles zu viel, zu schwierig. Schwierigkeiten türmen sich auf, das ist öfter so. Ja? Im persönlichen Leben und im Gemeindeleben kann es Situationen geben, wo die Schwierigkeiten turmhoch vor uns stehen und wir blicken überhaupt nicht drüber raus und wissen nicht, wie das weitergehen soll. Und das sind so die Entscheidungsstunden, wo es darum geht, resignieren wir jetzt, weichen wir im Unglauben zurück oder sagen wir mit David, mit meinem Gott kann ich Welle zerschlagen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, ja? Dann geht's plötzlich, ja? Das ist ganz erstaunlich, aber es sah so aus, als wäre alles irgendwie in der Sackgasse und ginge überhaupt nicht weiter. Und da kann es auch sein, dass wirklich Depression, Bedrückung, Entmutigung auch innerlich, geistlich auf einen gelegt wird, ja? Und das, da ist auch der Feind mit im Spiel. Das muss man ganz nüchtern sehen, ja? Das kann manchmal sein. Und da muss man kämpfen, ja? Damit man sieht, der Herr hat doch diese Widerstände überwunden, er ist doch stärker. In dem Moment, wo wir auf den Herrn blicken, da fangen die Dinge schon an zu schmelzen und die Mauern werden schon kleiner. Ja, das Problem ist, der Feind versucht uns oftmals dann in Situationen zu bringen, wo wir nicht mehr auf den Herrn schauen und wo wir die Dinge nicht mehr geistlich sehen, sondern menschlich. Und dann hat er uns in der Falle. Ja, dann kann er uns auch zerstreuen. Ja, dann kann er eine Gemeindearbeit unter Umständen kaputt machen und die Leute in alle Windesrichtungen zerstreuen, wenn sie die Dinge bloß menschlich sehen und nicht merken, was hier gespielt wird. Ja, deswegen ist es so wichtig, dass sich jeder von uns bewusst macht, hoppla, Vorsicht, wo ist der Feind mit im Spiel? Ja, Paulus sagt es, ja, dass wir nicht übervorteilt werden vom Satan, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Ja, 2. Korintherbrief, da geht es darum, dass wir wirklich damit rechnen, dass der Feind da eingreift, ja. Und das nächste Stufe sozusagen in der Eskalation, das sind Angriffe und Zermürbung. Ja, immer wieder Angriffe, immer wieder das Geschützfeuer kommt auf unsere Schwachstellen, ja. Und auch das ist etwas, ja, das haben die Feinde hier versucht, immer wieder und bis schon selbst die eigenen Volksgenossen und Kameraden aus den Orten um Jerusalem rum mehr oder weniger gesagt haben, Leute, es hat keinen Sinn mehr, ja, ihr schafft es alle nicht, ja. Zermürbung, ja, das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass wir merken, der Feind will uns zermürben und was ist Gottes Gegenrezept? Ausharren, drunter bleiben, ja, das ist dieses Wort, was oft auch mit Geduld übersetzt wird und was eigentlich heißt, geduldig unter einer Last bleiben, bis Gott sie wegnimmt. Ja? Ausharren, drunter bleiben. Ja? Nicht aufgeben vor der Zeit und wissen immer wieder auch um den Sieg des Herrn und dass der Feind letztlich seine Zermürbungsangriffe nicht zum Erfolg führen kann, wenn wir am Herrn festhalten. Ja? Also das hat auch Nehemia in vorbildlicherweise praktiziert, er hat sich nicht irritieren lassen. Ja. Er ist nicht zurückgewichen, er hat auch dieser entmutigenden Stimmung im Volk nicht nachgegeben, ja, sondern er hat sie angespornt und hat weitergebaut. Ja. Und nur so ist er zum Ziel gekommen, denn es war eine gewaltige Arbeit. Sie war wirklich schwierig. Aber er hat Schritt für Schritt weitergemacht und hat nicht aufgegeben, hat sich nicht irritieren lassen. Und er hat immer wieder diesen Blick zum Herrn gehabt, ja, in Vers 20 auch, wo es heißt, unser Gott wird für uns streiten. Das war seine Zuversicht, ja. Und so konnte er diese Schwierigkeiten und Hindernisse überwinden, die sich da vor ihm aufgetürmt haben und hinter denen letztlich auch der Feind und der Widersacher gesteckt hat. Aber es gibt auch noch ein paar andere Strategien des Feindes in diesem geistlichen Kampf, und ich denke, dazu sollten wir einfach auch noch ein paar Ausschnitte aus dem 6. Kapitel von Nehemia lesen. Dort geht nämlich der Widerstand gegen den Bau weiter. Da heißt es, ab Vers 1 in Kapitel 6, und es geschah, als Sanballat und Tobia und Geshem der Araber und unsere übrigen Feinde vernahmen, dass ich die Mauer gebaut hätte und dass kein Riss mehr darin wäre. Doch hatte ich bis zu jener Zeit die Flügel noch nicht in die Tore eingesetzt. Da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in einem der Dörfer im Tal von Ono miteinander zusammentreffen. Sie gedachten aber, mir Böses zu tun. Und ich sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich führe ein großes Werk aus und kann nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es ließe und zu euch hinabkäme? Und sie sandten auf diese Weise viermal zu mir, und ich erwiderte ihnen auf dieselbe Weise. Da sandte Sanballat auf diese Weise zum fünften Mal seinen Diener zu mir mit einem offenen Brief in seiner Hand. Darin stand geschrieben, unter den Nationen verlautet, und Gashmu sagt es, dass ihr, du und die Juden, euch zu empören gedenkt. Darum baust du die Mauer, und du wolltest nach diesem Gerücht ihr König werden. Auch habest du Propheten bestellt, damit sie in Jerusalem über dich ausrufen und sagen, es ist ein König in Juda. Und nun wird der König diese Gerüchte vernehmen. So komm nun, dass wir uns zusammen beraten. Da sandte ich zu ihm und ließ ihm sagen, es ist nicht geschehen nach diesen Worten, die du sprichst, sondern aus deinem eigenen Herzen erdichtest du sie. Denn sie alle wollten uns in Furcht setzen, indem sie sprachen, ihre Hände werden von dem Werk ablassen und es wird nicht ausgeführt werden. Und nun stärke meine Hände. Und ich kam in das Haus Schemajas, des Sohnes Delajas, des Sohnes Mehetabeels, der sich eingeschlossen hatte. Und er sprach, lass uns im Haus Gottes im Inneren des Tempels zusammenkommen und die Türen des Tempels verschließen. Denn sie werden kommen, um dich zu ermorden. Und zwar werden sie bei der Nacht kommen, um dich zu ermorden. Aber ich sprach, ein Mann wie ich sollte fliehen? Und wie könnte einer wie ich bin in den Tempel hineingehen und am Leben bleiben? Ich will nicht hineingehen. Und ich merkte, dass nicht Gott ihn gesandt hatte, sondern er sprach diese Weissagung gegen mich. Und Tobia und Sanballat hatten ihn gedungen. Darum war er gedungen, damit ich mich fürchten und so tun und mich versündigen sollte, damit sie ein böses Gerücht hätten, auf das sie mich verlästern könnten. Gedenke es, mein Gott, dem Tobia und dem Sanballat nach diesen ihren Werken und auch der Prophetin Noadja und den übrigen Propheten, die mich in Furcht setzen wollten. Und die Mauer wurde vollendet am 25. des Elul in 52 Tagen. Und es geschah, als alle unsere Feinde es hörten, da fürchteten sich alle Nationen, die rings um uns her waren, und sie sanken sehr in ihren Augen, und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Auch ließen in jenen Tagen Edle von Juda viele Briefe an Tobia abgehen, und solche von Tobia kamen an sie. Denn es gab viele in Juda, die ihm geschworen hatten, denn er war ein Schwiegersohn Schekanjas, des Sohnes Arachs, und sein Sohn Jochanan hatte die Tochter Meschulams, des Sohnes Berekjas, genommen. Auch redeten sie vor mir von seinen guten Taten und hinterbrachten ihm meine Worte. Und Tobias sandte Briefe, um mich in Furcht zu setzen. Ja, also da erzählt ein Diener Gottes in der Aufbauarbeit von dem, was ihm so alles begegnet ist. Ja? Und mancher Diener Gottes im Gemeindebau heute kann vielleicht von etwas ähnlichen Erlebnissen berichten. Was passiert hier? Auf der einen Seite versuchten diese Feinde, ihn in eine Falle zu locken. Dass er sich aus Furcht wegbewegt von diesem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ja. Wenn Gott uns an einen Platz gestellt hat, dann dürfen wir uns nicht durch irgendwelche Intrigen, Angriffe, Herausforderungen, Verlockungen von diesem Platz wegbewegen. Ja. Das sagt Nehemia, ich führe ein großes Werk aus und kann nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es ließe und zu euch hinabkäme? Keine Umwege, kein sich abziehen lassen von dem Werk, das Gott uns gegeben hat. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige Sache. Der Feind versucht uns abzulenken. Das kann auf verschiedenste Weise geschehen. Ja? Das kann geschehen dadurch, dass man irgendwo ein attraktives berufliches Karriereangebot bekommt, wo man plötzlich keine Zeit mehr hat, in der Gemeinde wirklich zu dienen und die Aufbauarbeit zu führen. Das kann sein, dass man in alle möglichen Schwierigkeiten kommt, vielleicht auch sogar gesundheitlicher Art, wo man denkt, oh, jetzt habe ich eigentlich keine Kraft mehr, jetzt kann mir ja niemand mehr zumuten, dass ich die Arbeit tue. Ja, das können alle möglichen Dinge sein, von denen wir abgezogen werden sollen, von dem Werk des Aufbaus. Und andere Intrigen, andere Angriffe, ja, das war dieser Versuch, den Führer dieser Aufbauarbeit geistlich zu diskreditieren. Sie haben versucht, ihn zur Sünde zu verleiten, dass er aus Furcht vor einem Anschlag in das Heiligtum des Tempels geht, wo nur die Priester hinein durften, was eine Sünde, eine Anmaßung gewesen wäre, wegen der schon einmal ein König von Juda sogar mit Aussatz geschlagen wurde, ja. Und das war etwas, was von den Judäern geschah, also vom Volk Gottes selber, nicht von irgendwelchen Feinden. Ja. Und das ist etwas, was natürlich auch wirklich Not macht, wenn man manchmal merkt, dass fleischliche, weltliche, unzufriedene, verkehrt gesonnene Geschwister im Volk Gottes diejenigen sind, von denen der Widerstand oder die Verleitung oder die Schwierigkeiten ausgehen. Ja? Das ist nicht einfach, da geistlich zu reagieren. Nicht bitter zu werden, nicht irgendwo zu versuchen, sich jetzt gegen diese Menschen, die da Schaden anrichten, auf eine falsche Weise zu verhalten, sondern geistlich in Gnade, in Liebe ihnen entgegentreten und trotzdem ihnen helfen. Als solchen, die ja auch Kinder Gottes sind. Aber diese Dinge kommen immer wieder vor, auch im Gemeindebau. Ja? Dass führende Brüder, Verantwortliche angeschossen werden und verleitet werden sollen, verkehrte Dinge zu tun, dass sie provoziert werden, in der Hoffnung, nicht unbedingt von den einzelnen Menschen, aber der Feind hat die Hoffnung, dass derjenige einen Fehltritt tut und damit geistlich unglaubwürdig wird und nicht mehr seinen Dienst tun kann in dieser Position. Ja, wenn Nehemia eine solche Sünde begangen hätte, dann wäre er als Führer des Aufbauwerkes tatsächlich ausgeschaltet gewesen. Ja, er wäre einfach nicht mehr qualifiziert gewesen dafür. Ja, und das hat der Feind gewusst. Ja, und deswegen ist es auch so wichtig für Brüder, die in der Verantwortung stehen im Gemeindebau, dass sie besonnen sind, ja, dass sie vorsichtig und wachsam sind, und sich nicht verstricken lassen in Dinge, durch die ihnen letztlich ein Fallstrick gedreht werden soll. Ja, auch falsche Prophetie, falsche Lehre, falsche Dinge haben damit reingespielt. Ja, es wird hier berichtet von falschen Propheten, die da Verführung letztlich sogar wirklich und Fallstricke vor dem Nehemia aufgebaut haben. Solche Dinge können in einer anderen Weise auch im Gemeindebau passieren, dass man wirklich Verführung erlebt und merkt, dass hier durch Verführung ein Gemeindewerk zerstört werden soll. Und manches Mal gelingt es, solchen Leuten, solchen falschen Propheten, Menschen hinter sich herzuziehen und ein Aufbauwerk wirklich zu schädigen. Ja. Was eben auch wichtig ist bei solchen Intrigen, dass man sich nicht dann aus menschlicher Enttäuschung zurückzieht. Ja. Das ist manchmal eine Gefahr, dass man dann sagt, ja, wenn die alle so reagieren, ja, ja, wozu arbeite ich dann eigentlich und mühe mich und kämpfe und leide Entbehrungen? Ich kann es doch auch besser haben, ja. Ich kann es doch auch bleiben lassen, dann sollen die doch sehen, wo sie irgendwo bleiben, ja. Solche Gedanken, solche fleischlichen Gedanken, die aus Enttäuschung, menschlicher Enttäuschung herauskommen, die können durchaus auch eine Gefährdung sein, für ein Aufbauwerk. Ja. Und da ist es wichtig, wiederum die Dinge nicht menschlich zu sehen, sondern geistlich zu sehen. Es geht um das Werk Gottes, es geht gar nicht um mich, ob mir jetzt Recht getan wurde oder Unrecht getan wurde. Ja, der Nehemia wurde von allen Seiten angegangen, aber deswegen hat er nicht seine Aufgabe niedergelegt und hat gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr. Am Königshof in Persien ging es mir viel besser, da hatte ich eine viel angenehmere Aufgabe zu erfüllen. Ja, sondern er hat weiter ausgeharrt auf seinem Posten. Er wusste, dass Gott ihn dahingestellt hat und dass das Prüfungen waren, die er zu bestehen hatte, damit er seinen Dienst weiterführen konnte. Ja? Dazu gehören manchmal auch Lügen und Verleumdung. Auch etwas, da müssen wir ganz arg aufpassen. Dort, wo in einer Gemeinde Verleumdungen aufkommen, da ist der Satan im Spiel. Das ist gar keine Frage. Ja? Und dadurch können manchmal bitterböse Dinge angerichtet werden, wenn die Geschwister nicht geistlich sind und wachsam sind und beten und prüfen, was wird hier eigentlich rumerzählt? Was ist das für ein Geist, der mir hier entgegenkommt? Ist das der Geist Gottes? Ja? Eine Verleumdung ist noch nie aus dem Geist Gottes gesprochen worden. Versteht ihr? Das sind so Dinge, da muss man unterscheiden lernen. Und das ist interessant, wie Nehemia als ein geistlich reifer Mann Gottes, wie er unterscheiden kann. Wie er sagt, das hast du bloß erfunden. Ja? Und wie er sieht, das hat er nicht von Gott her gesagt, sondern das hat er gesagt, weil die Feinde ihn eingespannt haben. Ja? Und so müssen auch wir lernen, die geistlichen Hintergründe der vordergründigen Ereignisse in unserer Gemeinde, in unserem Aufbauwerk zu sehen, durchzuschauen. Dann bleiben wir ruhig, dann reagieren wir auch geistlich angemessen und dann kommt der Feind mit seinen Tricks und Angriffen nicht durch. Ja? Das ist eine ganz wichtige Sache. Ja? Also da können wir von Nehemia manches lernen in dieser Front der Intrigen, der Kämpfe, der Schwierigkeiten, uns nicht entmutigen zu lassen, mit dem Herrn geistlich durchzugehen durch solche Dinge. Ja? Zu sehen, was hat der Feind für Absichten und zu sehen, der Herr Jesus hat diesen Feind besiegt und hat letztlich diese Anschläge des Teufels bereits zunichte gemacht. Ja? Daran dürfen wir im Glauben festhalten. Und das bedeutet in der Praxis, dass wir in solchen Zeiten, eigentlich immer, aber in solchen Zeiten besonders viel für die Gemeinde und als Gemeinde beten müssen. Beten müssen, wachen und beten, damit der Feind nicht durchkommt mit seinen Anschlägen. Das wäre mal so dieser eine Punkt, Gemeinde, Bau und geistlicher Kampf. Wir haben aber noch eine Lektion, die wir eigentlich in sehr, sehr schöner Weise in diesem Buch Nehemia ausgedrückt finden. Und das finden wir im 8. Kapitel des Buches Nehemia. Und auch dieses 8. Kapitel wollen wir einfach miteinander lesen. Und als der 7. Monat herankam und die Kinder Israel in ihren Städten waren, da versammelten sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor liegt. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses bringen sollte, welches der Herr Israel geboten hatte. Und am ersten Tag des 7. Monats brachte Esra, der Priester, das Gesetz vor die Versammlung, sowohl der Männer als der Frauen und vor alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Und er las darin vor dem Platz, der vor dem Wassertor liegt, vom lichten Morgen bis zum Mittag, in Gegenwart der Männer und der Frauen und derer, die Verständnis hatten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Gerüst von Holz, welches man zu diesem Zweck gemacht hatte, und neben ihm standen Mattitja und Shema und Anania und Uriah und Hilkia und Maaseia zu seiner Rechten und zu seiner Linken Pedaja und Mishael und Malkia und Hashum und Hashbadana, Zekaria, Meschulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er ragte über dem ganzen Volke empor. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott. Und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen, indem sie ihre Hände emporhoben und sich verneigten und vor dem Herrn niederwarfen mit dem Antlitz zur Erde. Und Jeschua und Bani und Scherebia, Jamin, Akub, Shabbatai, Hodia, Maaseia, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan, Pelaya und die Leviten belehrten das Volk über das Gesetz. Und das Volk stand auf seiner Stelle und sie lasen in dem Buch, in dem Gesetz Gottes deutlich und gaben den Sinn an, sodass man das Gelesene verstand. Also hier geschieht etwas ganz Wichtiges. Nehemia hatte die Aufgabe, dieses Volk, diesen Überrest, der da in Jerusalem ein Aufbauwerk tat, wirklich auch zum Herrn zurückzuführen. Es ging nicht nur um den Bau der Mauer, es ging auch um die innere Ordnung dieses Volkes. Und wir haben das an verschiedenen Stellen schon gesehen, wir haben das heute übersprungen, dass dieses Volk an verschiedenen Punkten das Gesetz des Herrn missachtet und übertreten hatte. Da ging es zum Beispiel um den Sabbat, dass da Händler reinkamen, dass die Leute ihren Handel getrieben hatten am Sabbat, was verboten war nach dem Gesetz. Ja, da sollte man keine Geschäfte machen am Sabbat. Und da ging es um die Ehen, die Mischehen mit heidnischen Familien aus der Umgebung. Wir finden das gerade auch in dem 6. Kapitel, dass selbst führende Leute sich verschwägert hatten mit irgendwelchen Feinden des Volkes Gottes aus den Heiden. Ja, und diese Dinge hat Nehemia angekündigt. Von morgens bis mittags wird da das Wort Gottes verlesen. Ja, nicht 20 Minuten Predigten und nicht mal auch eine Stunde, sondern das waren dann 3 Stunden etwa. Ja. Und auf der anderen Seite, was eben auch sehr wichtig ist, auch für uns, die Auslegung, die Erklärung. Ja, dass nämlich nicht nur das Wort verkündigt wird als Wort selber, sondern dass es auch verständlich gemacht wird, dass die Anwendung durch die Verkündiger auch geschieht auf die Lebenssituation des Volkes, damit das Volk Gottes dieses Wort wirklich verstehen kann. Ja? Und das ist auch sehr wichtig für unseren neutestamentlichen Gemeindebau, dass wirklich immer wieder die Ausrichtung, die Ermutigung, die Belehrung durch das Wort Gottes kommt, damit wirklich jeder Einzelne versteht, was er in diesem Werk zu tun hat, versteht, was Gemeinde ist, versteht, was der Wille Gottes ist und auch wirklich aus einem inneren Überzeugung und einer Gründung im Wort Gottes heraus dem Herrn nachfolgt und dient. Ja, das ist einfach ganz wichtig, dass da dieses Wort Gottes immer wieder verkündigt und gelehrt wird. Ich möchte dazu einfach nochmal aus Apostelgeschichte 20, aus dem Vorbild des Dienstes des Apostels Paulus einige Abschnitte lesen. Apostel Paulus legt ja so ein Stück Bilanz und Rechenschaft ab vor den Ältesten in Ephesus. Und er sagt dort, Vers 20, und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Und dann später, Vers 27, auch ein ganz wichtiger Vers, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Und dann eben Vers 32, angesichts der Verführungen und Gefahren in der letzten Zeit, nach der Zeit der Apostel, sagt Paulus, und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und euch ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Ja? Also das Wort Gottes, das sollte die Gemeinde stärken, orientieren, aufbauen in der Zeit nach der Apostelzeit. Und genau das müssen wir auch heute berücksichtigen. Ja, geistlicher Aufbau, geistliche Stärkung, auch Abwehr von Gefahren und Krisen geschieht durch Verkündigung des Wortes Gottes. Dadurch nährt und orientiert Gott selbst seine Gemeinde. Und es ist die Verpflichtung der Bauleute, der Brüder ganz besonders, die eben vom Herrn auch für diesen Dienst begabt sind, die Gemeinde in den ganzen Ratschluss Gottes hineinzuführen. Durch eine vielseitige Lehre des Wortes. Ja? Lehren, ermahnen, überführen. Ja? Ganz verschiedene Dinge sind da gesagt. Es geht nicht nur um Lehre, ja? Es geht auch darum, ermahnen heißt ja so viel wie jemanden wirklich auch ermuntern und konkret auf die Umsetzung des Wortes in seinem Leben hin ansprechen. Ja? Dass es nicht nur alles abstraktes, theoretisches Wissen ist, das ist der Wille Gottes, sondern dass es auch darum geht, ja, wie sieht denn das dann in meinem Leben aus, im Beruf, ja, oder in der Ausbildung oder in der Gemeinde, ja, wie kann ich das leben, was im Wort geschrieben steht. Und auch das müssen wir vermitteln, damit Gemeinde Gottes gebaut werden kann. Ja, ich möchte einfach auch nochmal zum Schluss eben diesen einen Abschnitt aus dem Epheserbrief lesen, damit wir noch einmal so eine Gesamtperspektive von diesem Aufbauwerk bekommen, so wie es der Herr möchte. Epheser 4 lesen wir diesen Abschnitt, wo es auch um die Apostel, Propheten, Hirten und Lehrer und Evangelisten geht. Das sind besonders begabte Diener Gottes gewesen, und die Lehrer, Evangelisten und Hirten haben wir ja noch heute in der Gemeinde. Und sie waren gerufen, mitzuwirken an diesem Aufbauwerk. Aber dieses Aufbauwerk wird uns in diesem Abschnitt beschrieben in einer Weise, die uns einfach auch hilfreich sein kann, dass wir es insgesamt verstehen. Auch wenn wir keinen solchen Dienst haben, sind wir doch in dieses Aufbauwerk mit hineingenommen. Ich lese mal einfach von Vers 11, wo über den erhöhten Herrn Jesus Christus gesagt wird: Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Und jetzt kommt es zur Zurüstung der Heiligen, zum Werk des Dienstes, zur Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Ja, das ist ein inspirierter Blick auf dieses Aufbauwerk, sozusagen aus einer großen Perspektive. Ja. Und ich denke, das ist einfach wichtig, dass wir das sehen, auch in den Mühen und Kämpfen des Alltags. Worum geht es Gott in diesem Aufbau? Hier finden wir, dass der ganze Dienst auch der Gemeinde letztlich auch mit dazu dient, dass die einzelnen Heiligen, die einzelnen Gläubigen zugerüstet werden, damit sie wachsen zu dem Herrn Jesus hin. Ja? Also Gemeinde hat auch den Sinn, dass der Einzelne gefördert wird in seiner persönlichen Beziehung zum Herrn. Das heißt auch umgekehrt, dass diese persönliche Glaubensbeziehung zum Herrn normalerweise nicht gesund sein kann und nicht wachsen kann, wenn nicht Gemeinde da ist. Wir brauchen einander. Gott hat es nicht so gemacht, dass er jeden geistlich so ernährt wie den Elia am Bach Krit, ja, mit den Raben. Ja, das sind manchmal Einzelsituationen, das war auch bei Elia nur eine vorübergehende Zeit. Ja. Wir sind gerufen, in der Gemeinschaft miteinander zu Christus hin zu wachsen. Und wir brauchen einander, wir brauchen den Dienst des anderen an uns und der andere braucht unseren Dienst an ihm, damit dieses gemeinsame Wachstum geschehen kann. Ja. Also auch das ist einfach wichtig, es geht darum, um des Herrn Jesu willen, die, die er erlöst hat, zuzurüsten, damit sie den Herrn Jesus besser erkennen. Damit sie sich der Gnade, in die sie berufen worden sind, auch erfreuen können. Damit sie für den Herrn leben können in der Kraft des Geistes Gottes. Damit sie geistlich reif werden. Da liegt hier ein ganz großer Akzent drauf in diesem Abschnitt. Ja? Dass wir nicht mehr Unmündige bleiben, Babys in Christus, sondern dass wir anfangen, die fortgeschrittenen Lektionen des Glaubenslebens zu lernen. Und auch dafür brauchen wir Gemeinde. Dafür brauchen wir einander. Dafür brauchen wir manchmal auch Krisen, ihr Lieben. Ein krisenloses Christenleben wäre auch ein wachstumsloses Christenleben. Das muss man mal ganz nüchtern sehen. Das gilt auch für eine Gemeinde. Ja? Eine Gemeindekrise ist zwar manchmal etwas Hässliches und Belastendes, aber letztlich ist es auch eine Herausforderung zum geistlichen Wachstum. Eine Herausforderung, den Herrn zu suchen. Und wenn wir es in der richtigen geistlichen Haltung bewältigen, diese Schwierigkeiten, dann geschieht tatsächlich dadurch auch mit geistlicher Reifung und geistliches Wachstum. Und darum geht es auch, dass wir uns gegenseitig helfen, den Herrn Jesus besser zu erkennen, ihm treuer nachzufolgen, ihn mehr zu lieben dass wir aber auch lernen, ein Verständnis zu bekommen für den Ratschluss Gottes, dass wir nicht umfallen, wenn der erste Stoß oder die erste Schwierigkeit uns auf dem Weg begegnet, sondern dass wir standhalten und weitergehen mit dem Herrn, trotz Schwierigkeiten. Und dazu brauchen wir manchmal auch den Bruder und die Schwester als Reibeisen, als Widerstand, als schwierig, als jemand, der uns bearbeitet und durch den Gott uns schleift. Ja? Auch dafür müssen wir dankbar sein und dürfen wir dankbar sein in der Gemeinde. Ja? Wenn wir nur immer lauter Geschwister um uns hätten, mit denen wir uns blendend verstehen, dann würde uns auch etwas zum geistlichen Wachstum fehlen. Das muss man auch ganz nüchtern sehen. Ja? Also diese Dinge, dazu möchte Gott Gemeinde gebrauchen, dass wirklich die Einzelnen zugerüstet werden, damit sie ihren Priesterdienst für Gott besser tun können, damit sie auch als die, die zur Brautgemeinde gehören, den Herrn Jesus mehr lieben lernen, dass sie auch angespornt werden zur Treue. Das muss auch geschehen in der Gemeinde. Anspornen. Wach auf aus dem Schlaf. Ja, muss uns immer wieder zugerufen werden. Wir schlafen so leicht. Ja, es ist immer gut, wenn mehrere auf Wache stehen und nicht ein einzelner Soldat. Ja, wenn den Einzelnen die Müdigkeit überkommt, dann schläft er ein. Ja, wenn es drei oder vier sind, die Wache halten, dann kann immer der eine den anderen stupfen und sagen, du, wir stehen Wache. Ja, kannst du nicht schlafen. Das sind Dinge, die sind einfach wichtig, das müssen wir ganz klar sehen. Und wenn wir wirklich heranwachsen wollen zu Christus hin, und das ist ja unser Wachstumsziel, das Gott uns verordnet hat, dann brauchen wir die Gemeinde, dann brauchen wir die Glieder des Leibes. Und das ist so schön ausgedrückt, von ihm aus, von dem Herrn aus, vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun. Nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Also da ist genau das beschrieben, was auch in der örtlichen Gemeinde in der Aufbauarbeit passieren sollte. Ja? Dass man nämlich zusammengehört, dass man zusammengehalten sich weiß und dass auch die einzelnen Geschwister nicht solche sind, die den Leib auseinanderreißen, sondern die verbinden. Ja? Die wie ein Gelenk funktionieren, wie ein Band funktionieren, sodass der Körper wirklich funktionieren kann. Ja, wenn mal ein Gelenk rausgesprungen ist oder ein Band abgeschnitten ist, ne, ich hoffe, es hat noch niemand erleben müssen, aber dann funktioniert das Glied nicht mehr, ja, dann lässt sich das nicht mehr bewegen, dann hat man keine gezielten Fähigkeiten mehr, was damit zu machen mit dem Arm oder mit dem Bein. Ja, das ist außer Kraft gesetzt. Ja. So wichtig sind die Gelenke und die Bänder. Ja. Und so wollen wir das doch auch bedenken, dass wir zusammengestellt sind, dass wir aufeinander angewiesen sind für unser geistliches Wachstum, dass jeder auch mit dran teilhat, dass dieser ganze Leib oder auch eben die örtliche Gemeinde als Organismus wachsen kann und geistlich reifen kann und dass das Ziel ist, dass wir näher zum Herrn hinwachsen. Das ist wichtig, ja. Der Herr Jesus ist das Ziel. Er ist der, der uns erlöst und errettet hat und er ist der, um dessen Willen wir auch die Schwierigkeiten und Mühen und Leiden des Gemeindeaufbauwerkes auf uns nehmen sollten und dürfen. Ja, wir tun es um seinetwillen. Es ist sein Werk und wir wollen es nicht tun, damit wir schön dabei rauskommen und ein bequemes Leben haben oder beachtet werden oder Beifall bekommen. Ja, das sind alles fleischliche Motivationen, die völlig untauglich sind für den Gemeindeaufbau. Sondern wir wollen es tun, damit der Herr zu seinem Ziel kommt, damit der Herr verherrlicht wird, damit der Herr wirklich eine bereitete Brautgemeinde haben darf. Ja, das sollte unser Ziel sein. Und dann möchte ich zum Abschluss einfach noch einmal auch ein Wort, ein neutestamentliches Wort der Ermutigung für uns lesen. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, das alttestamentliche Wort der Ermutigung, das finden wir ja in Nehemia. Zwei am Ende. Lesen wir von Vers 17 nochmal. Ihr seht das Unglück, in welchem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, dass wir nicht länger zum Hohn seien. Und ich tat ihnen gut, dass die Hand meines Gottes gütig über mir gewesen war und auch die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Und jetzt das neutestamentliche Wort, das steht in 1. Korinther 15 am Ende. Und da lesen wir ab Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist also auch nochmal die Antwort auf diese ganzen Fragen mit den geistlichen Kämpfen, mit den Schwierigkeiten, was wir heute gesehen haben. Gott gibt uns den Sieg durch Jesus Christus. Und dann, darum meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Ja, also es ist wichtig, dass wir fest sind. Ja, wenn wir weich und formbar sind wie Wackelpudding, dann ist es klar, dass uns jeder Schlag, jede Schwierigkeit irgendwo völlig aus der Form bringt und wir kommen nicht durch. Ja, wir kommen in der Arbeit nirgends weiter. Aber wenn wir fest sind im Glauben, fest sind auch in dem Sinn, dass wir Angriffe und Schwierigkeiten ertragen können, dann geht es vorwärts. Und wir sollen auch unerschütterlich sein oder unbeweglich. Das ist auch ein interessantes Wort eigentlich. Das bedeutet, lass dich nicht aus deiner Stellung herausschieben. Zur Seite wegschieben. Ja? Wir sollen dort, wo Gott uns hingestellt hat, sollen wir stehen bleiben. Und in dem Glaubensstand, in dem Gott uns gestellt hat, sollen wir beharren. Auch wenn der Feind dran zieht und zerrt und uns umwerfen will. Und das andere ist, wir sollen zunehmen in dem Werk des Herrn. In diesem Dienst für den Herrn Jesus, dass wir, unser Ziel ist, dass wir wachsen, dass wir mehr für den Herrn tun. Nicht im Sinne eines fleischlichen Eifers, sondern dass wir uns ihm einfach mehr zur Verfügung stellen und er uns mehr gebrauchen kann, uns größere Aufgaben anvertrauen kann, weil wir gelernt haben in seiner Schule, weil wir gereift sind. Und wir dürfen wissen, unsere Arbeit, unsere Mühe ist nicht vergeblich in dem Herrn. Das ist wichtig, das ist ein Trost, den möchte ich einfach an uns weitergeben, einfach, dass wir dadurch auch neu Mut fassen und Kraft vom Herrn uns schenken lassen, dieses Werk des Aufbaus zu tun in den einzelnen örtlichen Gemeinden, auch hier in Adelberg. Und möge der Herr euch da Gnade und Segen dazu geben, auch wenn ihr eine kleine Kraft habt, das ist für den Herrn kein Hindernis. Er kann euch segnen und kann euch geistlich reifen und wachsen lassen. Und dazu möge der Herr euch Gnade und Segen und gutes Gelingen geben.